Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Fünfter Vortrag. Dr. Katrin Simon. Frauen und Islam.
Herzlich willkommen zu einem Thema, das in der Öffentlichkeit mit dem Islam verbunden wird wie wenig anderes, nämlich die Frage nach der Stellung der Frau im Islam. Wenn man über Islam in Deutschland diskutiert, über den Nahen Osten und so weiter und so fort, ist man relativ schnell bei Fragen, wie islamische Gesellschaften aussehen. Und dazu gehört es dann eben immer, welche Stellung hat die Frau, wird sie unterdrückt, kann der Nahe Osten, kann der Islam sich reformieren, ohne die Stellung der Frau zu verändern. Und dabei schwingen ganz viele Bilder mit, die jeder von uns hat. Ich habe ja bewusst diesen Vortrag mit einem relativ nüchternen Titel versehen, weil bei dem Thema Frauen und Islam eigentlich allen Leuten schon immer irgendwelche Bilder vorschweben. Es können sein das Kopftuch, es können sein Haremsfantasien, es kann sein Unterdrückung, es kann sein, dass man an Zwangsheiraten denkt und so weiter und so fort. Der öffentliche Diskurs ist voller Bilder. Das Problem ist, was kann ich als Islamwissenschaftlerin jetzt hier leisten? Was erwarten Sie von mir? Ich habe ja in letzter Zeit relativ viele Vorträge bei öffentlichen Trägern gehalten, wo es sehr oft um Geschlechtsaspekte geht, also Familienstrukturen in islamischen Familien. Es geht um die Frage, wie Kinder erzogen werden, wie Ehen geführt werden, wie Sexualität gelebt wird. Und ganz oft ist die Erwartung, wenn ich dann einen Vortrag halte, ist, dass ich erkläre, wie es im Islam eigentlich sei. Also was sagt denn der Islam eigentlich dazu? Und inwiefern weicht das, was die Leute in ihrem Alltag beobachten, von dem ab, was denn der Islam eigentlich dazu sagt? Jetzt ist die Sache, dass ich als Islamwissenschaftlerin spreche. Ich spreche nicht als Muslimin. Ich spreche als Deutsche, Nicht-Muslimin aus einer sicher westlich geprägten Perspektive. Und manche Leute erwarten von mir, dass ich apologetisch vorgehe, das heißt, dass ich anfange, den Islam zu verteidigen, indem ich erkläre, das kann man alles ganz anders sehen und was sie alles hier so beobachten und wo sie sich unwohl fühlen. Und es gibt natürlich viele Punkte, die kritisch sind, dass ich jetzt sage, so, nee, das ist aber eigentlich gar nicht Islam, das hat damit nichts zu tun. Es gibt andererseits vor allem Muslime, nicht nur, aber auch Muslime, die erwarten, dass ich aus einer westlichen, nicht-muslimischen Perspektive den Islam irgendwie diffamiere, in dem Moment, wo ich über ihn spreche, dass ich als Außensteher mir anmaße zu beurteilen, was denn der Islam eigentlich sei. Das heißt, die Erwartungen sind sehr, sehr mannigfaltig und ich werde gleichzeitig alles von dem und nichts von dem tun. Ich werde Ihnen zeigen, dass man all diese Themen, die jetzt in den nächsten 60 Minuten auftauchen, aus sehr vielen Perspektiven betrachten kann. Es gibt sehr unterschiedliche Standpunkte einzelner Menschen, die auf dieses Phänomen Islam und Frau blicken. Egal, ob ich jetzt selbst Muslimin bin oder nicht, ob ich mich als Feministin bezeichne, was für eine Strömung des Feminismus, wo ich selbst politisch stehe, ob ich vielleicht einer anderen Religion angehöre. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, auf dieses Thema zu blicken. Das entbindet einen aber nicht davon, nachher dennoch Stellung zu beziehen. Es ist völlig legitim, sich noch eine Meinung zu bilden. Die sollte nur möglichst wohl informiert sein. Ich werde in meinem Vortrag zuerst ein Schlaglicht darauf werfen, was denn der Koran jetzt zu dem Thema sagt. Dabei müssen Sie allerdings wieder im Hinterkopf behalten, dass der Koran erstens nicht die einzige Quelle des islamischen Rechts ist. Es ist sicher eine sehr wichtige Quelle, aber es ist eben nicht die einzige. Das haben Sie ja auch schon in den Vorträgen zu Koran und zu islamischem Recht gehört. Zweitens richten auch Muslime nicht ihr ganzes Leben und Handeln danach aus, was ihre Religion sagt. Das ist manchmal ein bisschen ein Irrtum im öffentlichen Diskurs. Die Leute haben eine Vorstellung, als ob Muslime in allem, was sie tun, immer einen Rückbezug zu ihrem Glauben machen. Das machen sie genauso viel und so wenig wie andere Menschen auch. Man kann natürlich gläubiger Muslim sein, man kann aber entweder in in der Türkei, in Istanbul großstädtisch geprägt sein, man kann in Pakistan auf dem Land aufgewachsen sein, man kann in einem Vorort von Toronto als Muslim geboren sein, man kann konvertiert sein, man kann sich darüber definieren, dass man politisch besonders links ist, dass man vielleicht sogar muslimisch geprägt wurde, aber sich selbst als Atheist und Sozialist versteht. Das heißt, auch Muslime werden nicht nur durch das determiniert, was die Religion ihnen sagt. Und es ist, wie gesagt, nur eine der Quellen der Identitätsbildung. Im Koran gibt es nun erstmal, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Stellen, die über den, über Frauen sprechen. Ich möchte noch ein bisschen grundlegender erstmal über Geschlecht sprechen. In Sure 4, Vers 1, gibt es einen Vers, der lautet in der Übersetzung von Hartmut Bobtien: Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem Wesen erschuf und der daraus sein Gegenüber schuf und der aus beiden viele Männer und Frauen entstehen ließ, und so weiter und so fort. So, das ist eine relativ neue Übersetzung. Da sind wir schon bei einem Problem. Viele von Ihnen haben vielleicht einen Koran zu Hause, und je nachdem, welchen Koran Sie haben, welche Übersetzung, steht dort nicht, der euch aus einem Wesen erschuf und der daraus sein Gegenüber erschuf, sondern in einigen Übersetzungen steht dort, der euch aus einem Wesen erschuf und der daraus ihm eine Gattin erschuf. Das ist tatsächlich in vielen Übersetzungen bis vor kurzem eigentlich eher die Regel als die Ausnahme gewesen. Ganz bekannt zum Beispiel der Vers von Rudi Parrett, der da sogar bei dem Wesen Adam in Klammern dabei stehen hat. Das heißt, die koranische Vorstellung ist aber, also wenn man sie wortwörtlich nimmt, tatsächlich: Er hat euch aus einem Wesen erschaffen. Das Wort heißt im Arabischen Nafs. Nafs ist die Seele, der Geist, das Wesen. Es ist etwas, manche leiten etwas daraus ab, dass Nafs grammatikalisch ein Feminin ist im Arabischen. Wenn wir das jetzt mal beiseite lassen, ist es erstmal etwas, was geschlechtlich nicht näher determiniert ist. Und das, was dann Gott daraus erschuf aus diesem Wesen, ist ein Gegenüber, ein Partnerwesen in manchen Übersetzungen, ein Partnerwesen. Das ist grammatikalisch tatsächlich nicht weiblich. Also dort steht nicht Gattin, kein weibliches Gegenüber, sondern es ist grammatikalisch männlich, aka neutrum. Und daraus leiten Muslime überwiegend, ich sage nicht alle, aber überwiegend die Vorstellung ab, dass Mann und Frau aus der gleichen Essenz erschaffen wurden. Sie sind also quasi, die Essenz, aus der sie bestehen, ist gleich, und sie wurden im gleichen Moment erschaffen. Das heißt, sie wurden im gleichen Moment erschaffen, dieses Nafs wurde quasi getrennt, und daraus, aus diesen zwei Hälften, die es dann gab, sind Mann und Frau entstanden. Gleich und gemeinsam vollständig. Das heißt, die Vorstellung ist, Mann und Frau sind spirituell gleichwertig, und gleichzeitig sind sie komplementär und damit erst gemeinsam vollständig. Was impliziert das? Das impliziert die Vorstellung, dass die spirituelle Gleichwertigkeit gegeben ist, Gleichwertigkeit, sie aber deswegen nicht notwendigerweise gleich sind. Ich habe mir das früher immer so ein bisschen vorgestellt, wie, Sie kennen doch alle dieses Yin- und Yang-Zeichen, dieses Schwarz-Weiße, ne? Also diese zwei Hälften, eine weiße und eine schwarze, die fließen ineinander, gemeinsam ergeben sie einen Kreis, und in jedem ist ein Punkt in der Farbe des anderen jeweils. Also diese Vorstellung, dass Mann und Frau in diesseits, in der realen Welt, unterschiedlich sind und trotzdem gemeinsam eine Einheit bilden. Das wird nachher wichtig, wenn es darum geht, welchen Stellenwert Ehe und Partnerschaft hat. Diese Vorstellung, Mann und Frau sind erst zusammen vollständig. So, nun ist ja die Frage, okay, im Jenseits sind sie gleich, das heißt, am Ende werden Mann und Frau beide vor Gott individuell für ihre Taten bewertet und dann eben im besten Fall ins Paradies eingehen. Im Diesseits sieht die Sache ein bisschen anders aus. Im Diesseits ist die Vorstellung eigentlich bei allen Interpreten präsent, dass Männer und Frauen beide Rechte und Pflichten haben, diese aber unterschiedlicher Natur sind. Und an der Stelle müssen wir jetzt einen Unterschied machen zwischen dem, was das normative islamische Recht sagt, das heißt, salopp gesagt, was die Theorie sagt, Es gibt das normative islamische Recht, da gibt es dann eine klassische Variante, es gibt eine moderne Variante und selbst in der Moderne gibt es konservative Auslegungen und es gibt salafistisch-islamistische Auslegungen, es gibt modernistische und postmoderne Auslegungen. Aber es gibt eben tatsächlich das, was Leute wirklich aus den Texten ableiten, Gelehrte, die sich damit beschäftigen und wie dann tatsächlich die Praxis aussieht, die gelebte Praxis. Also was wird letztendlich daraus gemacht? In der klassischen Auslegung, im klassischen islamischen normativen Recht herrschte die Vorstellung, wie gesagt, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rechte und Pflichten, die sie beide nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen haben. Die Frage ist, worin bestehen diese Rechte und Pflichten? Und wer definiert das? Und da haben wir natürlich eine Frage, die sich durch das ganze islamische Recht zieht. Und das ist die Frage, wer hat denn die Autorität, das zu beurteilen? Und da sind wir bei einem Punkt, an den ich nachher nochmal komme. Wenn wir heute uns progressive, emanzipatorische Diskurse zum Thema Islam anschauen, wird immer wieder kritisiert, dass die Interpretationsgeschichte natürlich, und das gilt eben nicht nur für den Islam und islamische Kontexte, durchwiegend von Männern geprägt ist. Das heißt, egal was Gott Mann und Frau im Koran versprochen hat, die Interpretationsgeschichte, der Islam ist in einem patriarchalen Kontext auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert entstanden, hat sich durch die Geschichte entwickelt und da hilft es auch nicht, wenn wir die 2, 3 namentlich bekannten weiblichen Gelehrten aus dem Hut ziehen, die irgendwann mal im 12. Jahrhundert irgendwann auch mal was Tolles gemacht haben. Natürlich ist die Interpretationsgeschichte zum ganz, ganz überwiegenden Teil männlich geprägt. Das sagt ja aber nichts darüber aus, wie der Islam eigentlich sei. Das sagt nur was über die Interpretationsgeschichte. Das wiederum ist aber auch ein schwieriger Punkt, weil ich natürlich auch nicht sagen kann, dass der Islam ganz anders sei, weil ich kann nicht Leute dafür kritisieren, dass sie Wahrheitsansprüche haben und dem Ganzen einen eigenen Wahrheitsanspruch gegenüberstellen. Also ich kann nicht sagen, die haben das alles falsch interpretiert und ich sage euch jetzt mal, wie es richtig geht. Das werde ich nicht tun an der Stelle. Ich werde nur darstellen, was es für Interpretationen gibt. So, wie gesagt, im klassischen islamischen Recht haben eben Frauen und Männer unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Stellungen. In der Moderne, und von der Moderne meine ich jetzt, ich beziehe mich jetzt tatsächlich aufs 20. Jahrhundert bis heute, gibt es eine Reihe von Auslegungen dieser klassischen Texte und des Koran, das ist ja nicht gleichbedeutend, die sich sehr unterscheiden. Wir haben zum einen konservative Interpretationen und konservative Interpretation heißt nicht islamistisch oder salafistisch. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil Konservative in der Regel die Tradition respektieren. Also sie beschäftigen sich eben nicht nur mit Koran und den frühen Prophetenüberlieferungen, sondern konservative Muslime sehen das gesamte islamische Recht in seiner ganzen Fülle, in der ganzen Interpretationsgeschichte. Sie sehen, wie durch die Jahrhunderte sich verschiedenste Rechtsschulen mit bestimmten Fragen befasst haben. Es gibt im sunnitischen Islam 4 Rechtsschulen, das haben Sie vielleicht auch schon hier gehört. Im schiitischen Islam, letzte Woche gehört hat, ist es alles noch mal etwas komplexer. Das heißt, konservative Muslime leben tatsächlich durchaus im Einklang mit der Tradition zu leben. Islamisten und davon eine Untergruppe Salafisten sind mitnichten konservativ, weil sie in der Regel genau diese ganze jahrhundertealte Geschichte kritisch sehen bis ablehnen. Das heißt, sie haben eigentlich ein Ideal, dass man in die Frühzeit und das sogenannte goldene Zeitalter des Islam zurückkehren müsse, um die wahre Essenz des Glaubens wiederzufinden. Sie finden eigentlich diese ganze Idee, dass es 4 verschiedene Rechtsschulen gibt, dass es verschiedene Interpretationen gibt, dass es Gelehrte gibt, die sich Bibliotheken voll widersprechen mit irgendwelchen Auslegungen, dass das das eigentliche Problem ist und dass das zur Spaltung der muslimischen Gemeinde, der Umma beigetragen habe. Und dass man ins goldene Zeitalter, das heißt vor die Trennung von Sunna und Schia zurück müsse, um zu sehen, wie denn der Islam eigentlich zu bestimmten Fragen steht. Unter anderem natürlich die Frage nach der Stellung der Frau. Das heißt, auch bei diesem Thema wird zurückgeblickt in die Zeit des Propheten und der ersten Kalifen. Dann gibt es moderne Auslegungen. Modern ist ein schwieriger Begriff an der Stelle, Manche Leute verstehen unter modernen Auslegungen liberal, also liberal ist ein Begriff, der immer wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, progressiv, emanzipatorisch. Schwierige Begriffe, also wir haben in Deutschland ja zum Beispiel diesen liberal-islamischen Bund, der sich auch so nennt. In den USA nennen sich Muslime, die sich mit versuchen, den Koran anders und neu zu interpretieren, eher progressive Muslime, weil sie finden, dass in dem Begriff liberal eigentlich immer mitschwingt, die praktizieren halt nicht so richtig. So nach dem Motto, die fasten nicht richtig und die trinken halt Wein und sind halt so Kulturmuslime. Also liberal hat da einen Touch für viele Aktivisten, den sie eigentlich so nicht in die Debatte einbringen wollen. Das Problem an diesen modernistischen Auslegungen ist, dass sie oft genau das Gleiche machen wie die, die sie kritisieren, nämlich dass sie einen Wahrheitsanspruch erheben. Ich mache das jetzt an dem Beispiel Frau deutlich. Während Islamisten, aka Salafisten, eine klare Vorstellung haben, wie die Frau sich in der Öffentlichkeit zu bewegen hat oder eher auch nicht zu bewegen hat, wie sie sich zu kleiden hat, wie sie ihre Rolle in der Familie ist, und dass es eben bedeutet, die Frau ist zu Hause, sie ist die Stütze der Familie, letztendlich ist sie soll sie ihrem Mann gehorsam sein, drehen modernistische Muslime das Ganze um und sagen, alles falsch, alles falsch. Der Prophet war ein wunderbarer Ehemann, er hat seine Frau nie geschlagen, der Islam verbietet eigentlich das Schlagen von Frauen, Islam bedeutet Frieden und jeder, der das nicht so sieht, hat Unrecht. Das Problem ist, dass sie sich strukturell damit der gleichen Methodik bedienen wie die anderen, nämlich dass sie definieren, was sind die richtigen Muslime und was sind die falschen. Das mag zum Teil gut gemeint sein, aber an der Stelle macht man sich sehr, sehr angreifbar. Weil in dem Moment behauptet man ja, alle Muslime, die das anders sehen, sind keine richtigen Muslime. Entweder sie haben es nicht geblickt oder sie machen es mutwillig anders. Und wenn man sich einfach die Vielfalt der Formen anschaut, wie Islam auf dieser Welt gelebt wird, wie er geglaubt wird, ist es eine Argumentation, die eigentlich nur ins Nichts führen kann, vor allem, weil man dadurch gar keinen Diskurs mehr eigentlich ermöglicht. Ein relativ neues Phänomen ist sogenannte postmodernistische Auslegungen, die allerdings noch sehr, sehr zarte Pflänzchen sind. Und das sind Muslime, die eben, die sagen, die sich auch dezidiert auf islamische Quellen beziehen, die aber tatsächlich darüber diskutieren, ob man manche Teile des Korans zum Beispiel komplett negieren muss. Oder die andererseits aber auch eben akzeptieren, dass tatsächlich der Islam durchaus wie ein großer Pool an Diskursen, an Positionen und so weiter ist, den man für alle möglichen Sachen nutzen kann. Das heißt, man kann aus dem Koran durchaus ziehen, dass eine Frau dem Mann unterteilen sein muss und dass sie ihm gehorchen muss und so weiter und so fort. Man kann es auch genau andersherum deuten, aber beides ist möglich. Alles ist ein Möglichkeitsspektrum und man kann sich bewusst für das eine oder das andere entscheiden, aber man kann nicht sagen, das steht da gar nicht. So, und jetzt kommen wir auf dieses Thema eben, das Ganze runtergespitzt auf das Thema Frau. Wir können nicht über Frauen reden, wenn wir nicht auch über Männer reden. Immer wenn wir über die Rolle der Frau im Islam reden, reden wir impliziert darüber, wie denn die Rolle des Mannes auch zu sein hat. Dieser ganze Diskurs funktioniert eigentlich nur komplementär. Wenn wir darüber reden, wie eine Frau sich zu kleiden hat, ist es immer abhängig von der Frage, ist ein Mann anwesend oder nicht. Wenn wir darüber reden, was ist die Relevanz von Sexualität, gehen wir immer davon aus, dass es da entweder einen Ehemann gibt, und dann befinden wir uns in dem Diskurs Sexualität innerhalb einer Ehe. Da ist der Mann natürlich immer mitgedacht. Oder wir befinden uns in dem Diskurs Sexualität außerhalb einer Ehe. Ist der Mann auch immer wieder mitgedacht. Ob die Frau demütig sein soll, ob sie gehorsam sein soll, ob sie gleichwertig sein soll, ein angemessener Gesprächspartner und so weiter und so fort. Der Mann ist immer die Hintergrundfolie, vor der wir die Rolle der Frau diskutieren. Es gibt wohl keine Sure, die im öffentlichen Diskurs, wenn es um dieses Thema geht, so oft zitiert wird wie Sure 434. Ein Vers. Also das ist tatsächlich ein Vers, der schwierig ist. Und ich versuche jetzt anhand dieses Verses, weil der eine oder andere von Ihnen sicher von diesem Vers schon mal gehört hat, anhand dieses Verses mal aufzudröseln, von wie vielen Seiten man dieses Thema beleuchten kann. Sure 434, wieder in der Übersetzung von Hartmut Bobzin. Die Männer stehen für die Frauen ein. Deshalb, weil Gott den einen von ihnen den Vorzug vor den anderen gewährte. Und weil sie etwas von ihrem Vermögen aufgewendet haben. Die frommen Frauen sind demütig ergeben, hüten das Verborgene, weil auch Gott es hütet. Die aber, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, die ermahnt, haltet euch fern von ihnen auf dem Lager und schlagt sie. Wenn sie euch gehorchen, dann unternehmt nichts weiter gegen sie. Gott ist hoch erhaben groß. So, ich hätte den Vers jetzt auch einfach weglassen können, weil es ist natürlich nur einer von sehr, sehr vielen Versen im Koran. Wenn ich ihn jetzt weggelassen hätte, hätte ihn mir nachher irgendjemand in der Fragerunde um die Ohren gehauen. Deswegen dachte ich, wir gehen den einfach mal direkt an. So, also, es geht hier um verheiratete Frauen. Es geht hier um verheiratete Frauen, es geht um die Beziehung der Ehepartner zueinander in einer Ehe. Und ich versuche Ihnen jetzt mal anhand verschiedener Deutungen klarzumachen, wie unterschiedlich man mit so einem Text umgehen kann. Fakt ist, es steht im Koran. Der Vers steht da in Arabisch. Das ist ein Teil schon der Frage, der wir uns gleich widmen müssen. Er steht im Koran. Solange man davon ausgeht, dass der Koran das reine, unverfälschte Wort Gottes ist und die absolute Mehrheit der Muslime glaubt das, muss man den Vers irgendwie in den Kontext setzen. So. Eine Möglichkeit ist, den Vers einfach relativ wörtlich zu nehmen. Der bedeutet, also dass die Männer über den Frauen stehen, weil Gott ihnen diese Rolle zugestanden hat und weil sie die Frauen versorgen. Das ist das, und weil sie etwas von ihrem Vermögen aufgewendet haben. Das heißt, die Männer sorgen für die Frauen, sie stehen über ihnen. Und wenn eine Frau in der Ehe ungehorsam ist, was auch immer das bedeutet, großer Interpretationsspielraum, aber wenn sie ungehorsam ist, dann soll der Mann sie ermahnen, sie im Ehebett meiden und als letzte Stufe schlagen. Das kann man wörtlich sehen. Es gibt Muslime, die interpretieren das so und versuchen zu erklären, es ist eben ein Vers, der im Kontext des Arabien des 7. Jahrhunderts entstanden ist. Und sie versuchen es vor dem Hintergrund der sogenannten Dschahiliyyah zu erklären, der vorislamischen Zeit, die im Islam gerne als die Zeit der Unwissenheit bezeichnet wird. Und sagen, nun ja, damals wurden Frauen ungezügelt geschlagen, wild drauf losgeschlagen. Und dieser Vers stellt dieser Vers stellt eine Art von Konfliktmoderation dar. Männer dürfen nicht mehr willkürlich losschlagen. Sie sollen erst die Frau ermahnen und also der Frau soll die Gelegenheit geben, ihren Fehler einzusehen und dann sollen sie ermahnen, eben im Ehebett meiden und am Ende eben schlagen. Gut. Ist eine Möglichkeit, den Vers zu interpretieren. Und das ist auch nicht so, dass es nur jetzt im islamistischen Spektrum so gesehen wird, sondern das finden wir tatsächlich bis ins konservative Spektrum hinein. Es gibt eine Abmilderungsform des Ganzen, die sagt, nun gut, der Mann soll die Frau ermahnen, er soll sie im Ehebett meiden und dieses Schlagen bedeutet nicht, die Frau wirklich zu verprügeln oder so, sondern es kann auch symbolisch sein, also es kann ein leichtes Streichen über die Wange sein und so weiter und so fort. Das ändert nichts daran, aber dass der Mann natürlich eine Form von Erziehungsauftrag gegenüber der Frau hat. Also für die einzelne Frau macht es sicher einen Unterschied, ob sie verprügelt wird oder ob ihr Mann ihr über die Wange streicht. Also körperlich mit der Unversehrtheit macht es sicher einen Unterschied. Ob es psychisch so viele Unterschiede macht, ist die Frage. Der Mann hat einen Erziehungsauftrag gegenüber der Frau nach dieser Interpretation. So. Nun gibt es Leute, es gibt Interpretationen, die sagen, wir müssen das ganz anders angehen. Dieses Verb, was schlagen an dieser Stelle heißt, daraba im Arabischen, heißt, arabische Begriffe haben, das kennen Sie aus dem Deutschen auch, haben sehr viele unterschiedliche Bedeutungen und können in sehr unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden. Es gibt Leute, die sagen, naja, wissen wir denn überhaupt sicher, dass daraba hier wirklich schlagen heißt? Es heißt tatsächlich in gefühlt 99,9% aller Fälle wirklich schlagen, aber es bleibt eine Restunsicherheit. Und wenn wir jetzt als Menschen im Diesseits davon ausgehen, es bleibt diese Restunsicherheit, dass Gott es anders gemeint haben könnte, versündigen wir uns nicht, wenn wir quasi uns anmaßen zu behaupten, wir wüssten, was es bedeutet und dann schlagen. Wäre es denn nicht sinnvoller, irgendwie zu schauen, wie denn der Prophet zu Lebzeiten gehandelt hat? Und da gibt es dann eben immer, über den Prophet gibt es dann eine ganze Menge Anekdoten. Ne? Es ist ein bisschen wie so eine Soap. Man kann sich so dieses ganze Eheleben so anschauen. Und da gibt es eben unter anderem diese Geschichte, dass er wohl im Streit mit seinen Ehefrauen irgendwann so genervt von denen war und ausgezogen ist. Ist ausgezogen in einen kleinen Raum hinter der Moschee, bis sich die Welt wieder beruhigt hat. Aber er hat sie nicht geschlagen. Und es wird interessanterweise bis ins islamistisch-salafistische Spektrum immer wieder betont, der Prophet hat seine Frauen nicht geschlagen. Und daraus ziehen Leute, die sagen, naja, können wir uns überhaupt sicher sein, dass es Schlagen heißt? Heißt es nicht vielleicht, sich zu trennen, das heißt erstmal Abstand zu nehmen oder so? Solange diese Restunsicherheit besteht, sollten wir das dann nicht besser unterlassen. Und dann gibt es Leute, und das ist die absolute Minderheit der Minderheit der Minderheit, die Minderheit, die sagen, dieser Koranvers ist heute einfach nicht mehr gültig. Und dann befinden wir uns im Bereich der postmodernistischen Auslegungen. Es gibt eine ganz bekannte Muslimin, auf die werde ich nachher nochmal kommen, Amina Wadud, höchst umstritten. Amina Wadud ist eine afroamerikanische Konvertitin, also eine Amerikanerin, die in ihrem jungen Erwachsenenalter zum Islam konvertiert ist und die viel zum Thema feministische Koranexegese geschrieben hat. Sie hat ein ziemlich bekanntes Buch geschrieben, das heißt Gender Jihad. Und sie hat anhand dieses Verses, sie hat öfter in ihrem wissenschaftlichen Schaffen die Position zu diesem Vers geändert. Und sie ist eine von denen, die tatsächlich sagt, wir müssen diesen Vers behandeln, wie wir zum Beispiel Verse zur Sklaverei behandeln. Wir müssen sagen, okay, zu Lebzeiten des Propheten in der frühislamischen Geschichte war es sicher ein historischer Fakt, dass Frauen geschlagen wurden. Und auch das wissen wir alle, beschränkt sich ja nun bei Gott nicht nur auf den arabischen Raum. Aber genauso wie wir die Sklaverei ablehnen aus moralischen, ethischen Erwägungen im Heute, müssen wir das zu diesem Vers eben auch sagen. Sie nennt es in ihrem einen Buch A Big Cosmic No. Und da überschreitet sie natürlich für sehr viele Muslime eine Grenze. In dem Moment, weil es ist eben das reine, unverfälschte Wort Gottes. Ihr Argument ist mit der Sklaverei, also bevor der IS auf der Weltbühne erschienen ist, hat das Argument immer total gut funktioniert. Es will ja kein Muslim wieder die Sklaverei einführen. Durch den IS hat sich diese Lage leider geändert, aber tatsächlich der überwiegende Teil der Muslime möchte nicht die Sklaverei wieder einführen, nur weil es im Koran steht und sagen, naja, nur weil es im Koran steht, das heißt nicht, dass sie existieren muss, sondern es wird quasi nur ein historischer Fakt beschrieben. Sie gab es damals nun mal. Aber das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Und genau so geht sie eben mit diesem Vers um. Nun ist, anhand dieses Verses kann man eben sehen, dass die Rolle der Frau im Koran, und es wird auch nachher bei anderen Diskursen bleiben, im islamischen Recht und so bleiben, vor allem unter dem Vorzeichen gesehen wird, dass sie eine Ehefrau ist. Die Ehe ist im normativen Islam etwas Wünschenswertes. Es gibt so diesen Spruch, Lam und Kiafil Islam, also es gibt keinen Mönch im Islam. Das ist einer der Gründe, warum sufische Gruppen, die zum Teil eben sowas praktizieren, sehr, sehr kritisch von vielen Muslimen gesehen wird, also einer von sehr, sehr vielen Gründen. Die Ehe wird eigentlich als was Positives gesehen und als Wünschenswertes. Man soll nach Möglichkeit heiraten, weil eben, wir erinnern uns, Mann und Frau zusammen erst ein Ganzes geben und, ein wichtiger Punkt, weil Gott den Menschen die Liebe gegeben hat. Somit sind wir beim Thema Sexualität. Im Islam ist, wenn ich es jetzt mal ganz flapsig runterbreche, ist im Islam Sexualität sehr viel positiver besetzt als allgemein angenommen im Christentum. Die Sexualität ist nicht nur dazu da, Kinder zu zeugen, sondern sie ist tatsächlich auch dazu da, um Lust zu empfinden. Das heißt, Gott hat nach klassischer islamischer Vorstellung sowohl Mann als auch Frau mit einer Libido ausgestattet. Diese ist per Definition erstmal positiv, sonst hätte Gott sie den Menschen nicht gegeben, denn Gott ist allmächtig. Aber sie muss kanalisiert werden, sonst entsteht Unruhe in der Gesellschaft. Sonst entsteht Chaos. Chaos ist etwas, was immer gar nicht gut. Also man muss sie kanalisieren und diese Kanalisationsform ist die Ehe. Die Ehe ist im Islam nicht das, was wir zum Beispiel aus der katholischen Kirche kennen, ein Sakrament. Also es ist nichts in dem Sinn übernatürlich, göttlich, heiliges irgendwie, sondern sie ist ein ganz schnöder Vertrag, der auch wieder aufgelöst werden kann. Ich zitiere jetzt mal meine Doktormutter, Frau Krämer, die hat es immer so schön nüchtern beschrieben. Die Ehe ist im Islam ein vertraglich geregelter Zugang zu Geschlechtsverkehr. Tatsächlich ist es das. Also rechtlich gesehen ist, auch jetzt wieder sage ich das sehr, sehr flapsig, das heißt nicht, dass die Ehe nicht noch viel mehr sein kann für zwei Menschen. Das heißt es nicht. Ne? Es geht nicht darum, oder zwei, oder, da kommen wir nachher noch zur Polygamie, oder mehr Leute, dass es nicht mehr für die einzelnen Leute bedeuten kann. Aber vom klassischen Grund, also der Grundgedanke ist eigentlich, man geht einen Vertrag ein, der Mann bekommt Zugang zum Körper der Frau und dafür wird sie von ihm versorgt. Ganz simpel gesprochen. Das kann auch wieder aufgelöst werden, von männlicher Seite sehr viel leichter als von weiblicher Seite. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Vertrag, der auch keine Jungfräulichkeit der Frau voraussetzt. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Denn natürlich kann man eine Ehe, wenn man eine Ehe wieder aufgelöst hat, kann die Frau auch wieder heiraten. Nach einer Wartezeit, wo man dann sieht, dass sie eben nicht schwanger ist, damit man nachher nachvollziehen kann, von wem das Kind ist. Aber auch Frauen können immer wieder heiraten. Und der Prophet hat sehr viele Frauen selber geheiratet, die eben keine Jungfrauen mehr waren. Das heißt, Jungfräulichkeit ist eine kulturelle Vorstellung, die sich an vielen Stellen eben mit islamischen Vorstellungen verknüpft hat, die aber nicht so per Definition, natürlich vor der ersten Ehe ist man natürlich, wenn es nur in der Ehe stattfindet, per Definition eine Jungfrau. Aber das ist keine Grundbedingung für die Ehe. In diese Form der Scheidung, ich habe ja schon gesagt, es ist für Männer sehr viel leichter als für Frauen. Da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen darüber, von Muslimen selbst, von außen, inwiefern Männer, also es gibt ja dieses berühmte Ich verstoße dich, wie das hier im öffentlichen Diskurs oft gesagt wird. Es gibt Berichte von irgendwelchen SMS-Fatwas, dass man das Ganze auch per SMS auflösen kann oder nicht. Für Frauen ist, wie gesagt, nach gängiger Vorstellung ist es auf jeden Fall grundsätzlich für Männer leichter und auch sozial akzeptierter, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, sozial akzeptierter eine Ehe aufzulösen als für Frauen. Prinzipiell ist es für beide Seiten möglich, weil es im Idealfall einen Ehevertrag gibt, in den die Frau auch alle möglichen Sachen reinschreiben lassen kann. Unter anderem zum Beispiel, dass sie kann dem Mann nicht verbieten, nach islamischem Recht, wir befinden uns jetzt nicht im weltlichen Recht, auch nicht im Recht arabischer Länder, aber nach islamischer Vorstellung kann sie eigentlich einem Mann auch nicht verbieten, weitere Ehefrauen zu nehmen, weil ihm der Islam das erlaubt. Sie kann aber verlangen, dass ihre eigene Ehe aufgelöst wird, sobald er das tut. Auch hier wieder den Sprung in die Praxis. Es ist natürlich die Frage, ob es nicht naiv ist, sich vorzustellen, dass wirklich jede junge Frau, die auf dieser Welt irgendwo heiratet, die Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich heirate den aber nur, wenn das und das in den Ehevertrag reinkommt, sonst mache ich das nicht. Uns ist natürlich klar, man muss auch eine gewisse Bildung haben und natürlich auch die sozialen Möglichkeiten, den Rückhalt vielleicht von der Familie oder so, dass man solche Eheverträge umsetzen kann. Das heißt aber nicht, dass sie dem islamischen Recht widersprechen, im Gegenteil. Innerhalb der Ehe, also sobald jetzt zwei Menschen verheiratet sind und hat eigentlich auch wieder nach klassischer Vorstellung der Mann die Pflicht, die Frau zu versorgen. Wenn die Frau selber irgendwie Vermögen anhäuft, ist sie eigentlich berechtigt, das für sich selbst zu behalten. Andererseits hat der Mann eben Zugang zum Körper der Frau, wie ich vorher so schnodderig ein bisschen gesagt habe. Das ist ein weiterer Vers, der sehr umstritten ist. Den ich jetzt gleich vorlese, Sure 2, 223. Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. So geht zu eurem Saatfeld, wann ihr wollt. Schickt etwas für euch voraus, fürchtet Gott und seid gewiss, dass ihr ihm begegneten werdet. Verkündige den Gläubigen frohe Botschaft. Also, dieser Vers kommt an der Stelle nach einem Vers, wo es darum geht, dass es verboten ist, mit den Frauen Sex zu haben während ihrer Menstruation. Es gibt ja diese Vorstellung von ritueller Reinheit und Unreinheit, die kennen wir auch, also die kennen wir auch nicht nur aus dem Islam. Diese Vorstellung, dass Frauen während der Menstruation eben nicht rein sind, weshalb sie unter anderem zum Beispiel keine Moscheen in der Zeit betreten sollten, was für manchen dann als Argument vorgeführt wird, warum sie eben auch keine Imame werden können. Ganz allgemein gesprochen sind eigentlich nur zwei Arten von sexuellen Praktiken wirklich nach einhelliger Meinung verboten. Und dazu gehört eben Sex während der Menstruation und Analverkehr. Das sind die zwei Sachen, die in der Regel
als nicht erlaubt gelten. Bei allem anderen gibt es verschiedenste Positionen. Also ob es jetzt um Oralsex geht, ist Pornografie innerhalb der Ehe erlaubt, ist es erlaubt, irgendwelches Sexspielzeug zu benutzen und so weiter. Da gibt es Millionen Interpretationen. Und man täuscht sich, wenn man immer denkt, sogenannte konservative Gelehrte wären da auch am konservativsten. Das stimmt gar nicht zwangsläufig. Sondern die Idee ist immer, alles ist gut, was erstmal hilft, die Ehe zu erhalten. Und egal, was für Hilfsmittel man braucht, das Wichtigste ist erstmal zu versuchen, eine Ehe zu erhalten. Die Sexualität zu erhalten, die Ehe zu erhalten. Nun ist die Frage, gehört dazu, dass die Frau sexuell permanent verfügbar ist? Auch das wird von Muslimen sehr, sehr unterschiedlich beleuchtet. Einerseits wird an der Stelle immer wieder darauf verwiesen, dass es schwierig ist, einzelne Koranverse aus dem Kontext zu ziehen, dass man das auch im Lichte anderer ethischer Prinzipien des Islam sehen müsse, ethischer Prinzipien des Koran. Wozu gehört natürlich, dass die Frau auch eine Würde hat, dass die Frau ebenso ihre eigene Libido hat, dass sie auch ein sexuelles Verlangen hat, das aber mal größer, mal kleiner sein kann und so weiter und so fort. Andererseits ist sie ein Saatfeld im Sinne von, sie ist eben die Kinder gebärt. Das heißt, der Mann braucht sie, um eine Familie zu gründen. Wir wissen aus den Debatten in Deutschland, dass das Thema Vergewaltigung in der Ehe ist 1997 in Deutschland straffrei geworden. Ich will hier überhaupt nicht relativieren oder so. Ne? Also ich will jetzt nicht, dass ich sage, ja, stellen wir uns nicht so an mit den Muslimen, weil das war ja hier auch nicht viel besser. Ich will nur daran erinnern, dass diese Debatte, ob innerhalb der Ehe es sowas wie Vergewaltigung überhaupt geben kann, weil es ist doch seine Frau, natürlich eine Debatte ist, die hier bis vor nicht so allzu langer Zeit auch mit Argumenten geführt wurde, die wir heute auch in islamischen Diskursen tatsächlich finden. Ne? Und grundsätzlich im klassischen Recht ist es wieder so, dass die Frau nach Möglichkeit eben sich tatsächlich dem Mann zur Verfügung stellen soll. Ab wann dann Gewalteinwirkung akzeptabel ist, wird sehr unterschiedlich beurteilt. Andersherum hat die Frau das Recht von, also ich habe ein bisschen rumgelesen die letzten Tage noch, und im klassischen Recht wird immer wieder betont, also die Frau hat Recht auf 3x Sex im Jahr. Das muss der Mann ihr eigentlich geben, und wenn er das nicht tut, hat sie tatsächlich das Recht, sich scheiden zu lassen. Also es wird immer wieder, alle 4 Monate wird immer wieder genannt. Aber sie kann quasi ihre eigene Libido nur begrenzt einfordern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nun, dass die weibliche Libido einerseits als Grund genannt wird, warum die Frau die Möglichkeit hat, Chaos in die Gemeinde zu bringen. Sie ist einerseits die Verführerin, einer der Gründe, warum eben Leute, die Verschleierung befürworten, sei es nun Kopftuch, Nikab, Burka, was auch immer, sagen, die Frau hat in dem Sinn ein gefährliches Potenzial, wenn sie in die Öffentlichkeit geht. Sie ist eine Verführerin, ihre Stimme ist verführerisch, deswegen soll sie in der Moschee eben nicht vorbeten und so. Andererseits ist sie aber auch Opfer. Und Opfer ist sie, das ist ein paradoxer Diskurs letztendlich, weil Opfer ist sie andererseits, weil ja die Männer diese unersättliche Libido haben. Und wenn man davon ausgeht, Männer haben sich nicht im Griff, wenn sie eine Frau zu leicht zur Verfügung haben. Deswegen muss die Frau sich zu ihrem eigenen Schutz einschränken. Auch das sagen, ich sage nicht, dass alle Muslime das sagen, ich sage auch nicht, dass der Islam das sagt. Aber es gibt diese Interpretation und es ist sicher tendenziell eher im Mehrheitsbereich, wenn man sich das weltweit so anschauen würde. Nur Quantität sagt eben nichts über Richtigkeit aus. Ne? Wir haben permanent dieses Paradox, ob die Frau in Anführungsstrichen Täterin oder Opfer ist. Also muss sie sich quasi ihre Libido, ist ihre Libido so gefährlich, dass sie im öffentlichen Raum Unruhe stiftet und deswegen soll sie am besten aus dem öffentlichen Raum herausgehalten werden, sich verhüllen, dass die Männer irgendwie davon nicht, quasi die Männer zu schützen, oder müssen wir die Frauen schützen vor der unersättlichen Libido, müssen wir die Frauen schützen vor der unersättlichen Libido der Männer, die sich gar nicht auf ihr Gebet konzentrieren können, wenn eine Frau vor ihnen betet? Ein Argument. Dieses Thema wird einerseits immer wieder in der Kopftuchdebatte aufgebracht. Also wir haben ich sage jetzt mal wirklich so flapsig, die sogenannte Kopftuchdebatte ist ja letztendlich eine Frage, wie man Freiheit, Gleichberechtigung und so weiter bemisst. Ich würde mich selbst durchaus als Feministin bezeichnen, nur das ist überhaupt keine Erklärung, wie ich mich in dieser Debatte positioniere, weil man kann natürlich feministisch beides argumentieren, je nachdem, in welcher Strömung man sich verortet. Ich kann einerseits sagen, Feminismus bedeutet, dass jede Frau für sich selbst eine Lebensentscheidung treffen kann, wie sie lebt, wie sie glaubt, wie sie sich kleidet. Und wenn sie meint, dass in Wahlweise eine Verhüllung ihrer Haare sie davor schützt, irgendwie von Männern angegriffen zu werden, oder sie glaubt, dass wenn sie selbst im Haus bleibt, sie ihre eigene Libido irgendwie schützt oder so, wenn sie das glaubt, gut, das ist ihr gutes Recht. Die andere feministische Position würde sagen, alles Gehirnwäsche, Patriarchat und so weiter. Man muss die Frauen letztendlich vor sich selbst schützen und sie quasi zum Richtigen, zu ihrem Glück zwingen. Ne? Also man kann beides feministisch begründen, und wir haben ja in den letzten Jahren tatsächlich eine Debatte, die man nicht mehr einfach nur sagen kann, es gibt eine konservative Position und es gibt eine linke oder feministische Position dazu, sondern es gibt tatsächlich innerhalb linker Kreise da sehr unterschiedliche Positionen dazu, und es gibt auch innerhalb konservativer Kreise sehr, sehr unterschiedliche Positionen zu dem Thema. Und diese Ambivalenz haben wir zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Frauen in Moscheen geht. Wir haben ja im Moment so eine Debatte in Deutschland, ob es jetzt mehr liberale Moscheen geben sollte. Wir haben vielleicht alle von dieser Moscheeeröffnung in Berlin mitbekommen. Das ist, die sich jetzt eben als erste liberale Moschee feiert, was natürlich nicht stimmt, weil wir ja, wie gesagt, diesen sogenannten, also diesen liberal-islamischen Bund in Deutschland haben, der solche Sachen schon sehr viel länger macht. Aber das wurde medienwirksam eben inszeniert. Und da ist ja die Frage so, welche Rolle spielen denn Frauen bisher in Moscheen? Ich habe ja schon gesagt, es gibt einerseits diese Debatte um Reinheit, Unreinheit von Frauen, warum manche begründen, deswegen kann eine Frau kann gar nicht Imam werden, weil die ist halt ein Viertel der Zeit halt sowieso nicht fähig, irgendwie in der Moschee vorzubeten, weil sie ihre Tage hat. Andererseits gibt es diese Frage, darf eine Frau eigentlich vor einem gemischten Publikum vorbeten, weil wir ja diese Vorstellung haben, Frauen beten entweder hinter den Männern oder in einem abgetrennten Raum, aber auf keinen Fall vor den Männern, weil sonst die Männer eben irritiert werden und sich nicht auf Gott konzentrieren können. Auch hier erzähle ich jetzt mal eine kleine Geschichte aus den USA von Amina Badut, die ich schon erwähnt habe, diese afroamerikanische Muslimin. Die hat 2005 in New York, auch sehr medienwirksam, in einer Kirche, weil keine Moschee sich bereit erklärt hat, hat sie ein Gebet angeleitet, und hinter ihr hat ein gemischtes Publikum von Männern und Frauen gebetet, also bunt durcheinander. Das war damals diese sogenannte Muslim Women's Freedom Tour, die durch die USA gezogen ist. Und der Skandal war erstens, sie betet als Frau vor Männern. Zweitens, hinter ihr beten Männer und Frauen bunt durcheinander, manche verschleiert, manche nicht. Das dritte war, dass sie in ihrer Rede an mehreren Stellen Allah wird im Englischen ebenso auch wie im Arabischen, es wird zwar immer betont, er hat kein Geschlecht, aber als Personalpronomen ist es halt trotzdem er. Und sie hat ihn eben mit he, she, it, also er, sie, es bezeichnet. Das fanden einige Muslime auch skandalös. Und danach hat es unglaublich viel Kritik gehagelt. Die Kritik bezog sich einerseits auf das Inhaltliche, was sie tatsächlich getan hat, andererseits, dass sie es medienwirksam gemacht hat, wo sie selber sagte, sie war da nicht schuld dran, das hätten die Veranstalter so organisiert. Und die Tatsache, dass sie eben auch so dogmatische Sachen wie eben letztendlich aus Sicht vieler Muslime den arabischen Text verändert hat, indem sie eben dieses Hishi'it eingefügt hat. Und sie, Amina Badut, wie gesagt, wird von sehr vielen Muslimen sehr, sehr kritisch gesehen, weil sie eben sagen, sie erweist der ganzen Sache eben über das Thema Frau im Islam eigentlich einen Bärendienst, weil das ist so eine Hauruck-Methode, die letztendlich der Sache nicht hilft. Und hier kommen wir zu dem Thema islamischer Feminismus. Es gibt schon länger eigentlich, aber so richtig in die Öffentlichkeit ist es vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren gekommen, sogenannte feministische Koranexegese. Das sind Frauen, die sich selbst als Feministinnen sehen, gleichwohl den Terminus oft ablehnen, weil es für sie ein westlicher Terminus ist, und versuchen, diese Gedanken aber dezidiert aus dem Koran abzuleiten. Das hatte ich vorher schon mal unter diesem Thema modernistische Auslegungen gesehen. Also Frauen, die sagen, nee, man muss die Texte eigentlich ganz anders lesen, Man muss das ganz anders bewerten. Das wurde bisher alles falsch gemacht. So, diese feministischen Koran-Exegetinnen, auch da, das ist keine feste Bewegung, also es ist nicht eine Gruppe, die sich trifft. Also das ist so die Wahrnehmung oft im Westen, weil so die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Heinrich-Böll-Stiftung, die machen dann ständig irgendwelche tollen Konferenzen, progressiver Islam, feministischer Islam. Und da werden dann eben bunt Leute eingeladen, von denen wir selber denken, die gehören da irgendwie dazu. Die sehen sich aber nicht zwangsläufig selbst als Bewegung, ne? Also das ist keine in sich geschlossene Bewegung. Und in dieser feministischen Koranexegese wird eben tatsächlich versucht, bestimmte Werte, sei es, man ist frei, seine Sexualität zu wählen, da kommt dann noch die ganze Frage auf, ist Heterosexualität tatsächlich die Norm? Also ist es normativ? Darf man als Muslim, als gläubiger Muslim schwul sein? Darf man lesbisch sein? Darf man das offen leben? Dann gibt es die Frage, inwiefern ist es das Recht, mich so und so zu kleiden? Wie verhalten wir uns im Kontext westlicher Gesellschaften, wo natürlich von anderen Feministinnen Forderungen an sie herangetragen werden, die man in einem religiösen Kontext oft schwer dann mitgehen kann? Dann versuchen feministische Musliminnen auch tatsächlich ähnlich, wie interessanterweise im islamistischen Diskurs, auch wieder sehr stark auf die Frühzeit zu rekurrieren. Sie versuchen eben zu zeigen, zu beweisen, dass in der Frühzeit des Islam, maßgeblich zur Zeit des Propheten, die Frauen eine sehr viel stärkere Rolle eingenommen haben, als sie es in den nachfolgenden Jahrhunderten in islamischen Kontexten haben. Da wird dann betont, die erste Frau des Propheten, Khadija, war eine ältere Geschäftsfrau, die ihm, dem jungen Mann, die Ehe angetragen hat. Und mit ihr war er monogam verheiratet, bis sie gestorben ist. Aisha, die sogenannte Lieblingsfrau des Propheten, sie war gebildet, sie hat eine Schlacht angeführt, sie hat mit ihm sie war eine Gesprächspartnerin für ihn. Andere Frauen, die ihm eben beratend zur Seite gestanden haben. Also interessanterweise ist es strukturell nicht unähnlich dem, was auch zum Teil Islamisten machen. Man geht in die Frühzeit zurück, sagt, die ganze Tradition hat das Ganze verfälscht und konstruiert dann so eine Idee vom Propheten und seinen Frauen und so weiter und so fort, um zu zeigen, dass es eigentlich so der Grundkern eigentlich in emanzipatorischer war und ganz flapsig gesagt, dass der Islam den Feminismus ja eigentlich erfunden hat, nur es leider wieder vergessen hat. Ich finde das, und da komme ich jetzt an die Stelle, was habe ich denn für eine Rolle, wenn ich über sowas rede? Ich bin Wissenschaftlerin, wie gesagt, ich bin auch keine Muslimin. Das heißt, aus meiner Perspektive finde ich das strategisch sicher zum Teil clever. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man in einem arabischen Land, egal wo, in Pakistan, in Nigeria, sonst wo, für die Verbesserung der Stellung der Frau, zum Beispiel im rechtlichen Rahmen, kämpft, ist es sicher strategisch klug, das auch zu versuchen, irgendwie an den Islam rückzubinden. Also wenn ich heute versuche, in Ägypten was zu verändern oder in Marokko oder so und sage, ich möchte irgendwie Scheidungsrechte für Frauen irgendwie ausdehnen, ich möchte das Recht der Frauen auf adäquate medizinische Versorgung und so weiter und so, auf Bildung, zu propagieren, ist es sicher nicht blöd, wenn man sagt, man kann es irgendwie an die islamische Tradition, an die Geschichte irgendwie rückbinden. Weil sehr oft eben bei solchen Bewegungen das Problem ist, dass ihnen von außen vorgeworfen wird, dass sie eigentlich kolonialistisches, westliches Gedankengut jetzt irgendwie infiltrieren wollen, um die islamisch geprägten Gesellschaften zu ersetzen. Und diesen Vorwurf, den hebelt man ein bisschen auf, indem man sagt, nee, das ist alles eigentlich ein Teil unserer Tradition auch. Problematisch finde ich bei diesen Gruppierungen tatsächlich, dass sie eben wirklich mit dem gleichen Wahrheitsanspruch agieren, den sie bei anderen kritisieren. Weil letztendlich ist dieser sogenannte islamische Feminismus ist ein Elitenphänomen. Es ist erstmal ein Minderheitenphänomen, also es wäre einfach vermessen von mir jetzt zu behaupten, es ist genauso stark wie konservative Strömung, ist es nicht. Die Texte entstehen meistens an amerikanischen oder britischen Unis. Und dann gibt es natürlich einige Aktivistinnen, die gibt es dann tatsächlich auch weltweit in vielen Ländern, die ganz verdienstvolle Arbeiten machen, die sich um, ganz bekannt zum Beispiel die Sisters in Islam in Malaysia, die dann wirklich so die Graswurzelarbeit machen an der Basis. Aber es ist natürlich eine Minderheit und es ist auch falsch zu glauben, dass das nur an Männern liegt. Also so diese, was auch nicht funktioniert und was man bei dem Thema Frauen-Islam oft hat, so die Frauen sind halt das Opfer und die Männer sind irgendwie die Täter. Stimmt nicht. Diese Rollenerwartungen, die bei diesen ganzen eher konservativen Interpretationen mitschwingen, betreffen ja Männer ebenso wie Frauen. Ich kann als Mann nach konservativer Interpretation auch, ich kann auch nur heiraten, wenn ich eine Frau versorgen kann. Weil das ist nämlich nach Sure 4,35 eben meine Pflicht. Ohne Frau versorgen können, kein Zugang zum Körper der Frau. Wir erinnern uns, der Vertrag. So, das ist tatsächlich in vielen Ländern ein großes Problem, dass junge Männer nicht heiraten können. Diese Vorstellung, wie man eine Ehe zu führen hat. In manchen Ländern ist zum Beispiel die Polygamie rechtlich zwar verboten, wird aber durchaus praktiziert. Aber auch das, wer kann sich das leisten? Das ist tatsächlich auch eine finanzielle Frage. Das heißt, inwiefern ich Zugang zu Sexualität habe, zu Nachkommen und so weiter und so fort, hängt ganz maßgeblich von der ökonomischen Situation der Betroffenen ab. Die Männer sind auch Opfer dieser Rollenvorstellungen. Diese Vorstellung, sie sind dafür verantwortlich, dass ihre Frau sich ordentlich benimmt, dass ihre Töchter sich ordentlich benehmen. Dieser ganze wabrige Komplex von die Ehre der Familie beschützen und so weiter. Das heißt, auch Männer sind Opfer von Rollenerwartungen. Und es gibt durchaus auch Frauen, die auf diese Rollenteilung beharren. Das heißt, wir haben sowohl Männer als auch Frauen, die an dem traditionellen Bild, das sie meinen, aus den Texten zu lesen, festhalten. Und wir haben Männer und Frauen, die versuchen, das Ganze zu ändern. Und da gibt es viele kleine Schritte, wie das passiert. Wir haben auf dem Büchertisch ein Buch von Shireen El Feki. Das heißt Sex und die Zitadelle, der Untertitel ist irgendwie das Liebesleben in der sich wandelnden modernen arabischen Welt oder so. Liest sich sehr amüsant, also sie beschreibt so ganz viele Anekdoten, die reist durch verschiedene arabische Länder, redet mit Aktivisten, aber auch einfach mit dem Taxifahrer, mit Frauen, die sie irgendwie auf dem Zug trifft und so weiter. Wie denn das so ist bei ihnen mit Sex? Verhütung, Abtreibung. Abtreibung ist zum Beispiel im klassischen Recht, manche sagen bis zum 40. Tag erlaubt, manche sagen bis zum 120. Tag. Gibt es unterschiedliche Interpretationen, ist aber tatsächlich vom klassischen islamischen Recht bis zum gewissen Grad gedeckt. Verhütung eigentlich ebenfalls, weil wir erinnern uns, Sexualität nicht nur zum Kinderzeugen da, sondern auch um Spaß zu haben innerhalb der Ehe. Die Frau darf zwar nicht gegen den Willen des Ehemannes verhüten, sagen die meisten, aber Verhütung, was dann dazu zählt, auch wieder unterschiedliche Definitionen, ist aber prinzipiell erlaubt. Nur all diese Sachen, egal was da im islamischen Recht so steht, wie das interpretiert wurde, das bringt ja alles nichts, wenn die Leute keinen Zugang zu dem Wissen haben. Das heißt, die Situation, wenn wir über die Frau im Islam heute reden, hängt maßgeblich davon ab, über welche Frauen reden wir. Reden wir über die muslimische Studentin in Toronto? Reden wir über die gut ausgebildete junge Frau in Istanbul? Oder reden wir über eine Frau, die im Sudan auf dem Land lebt, die in Nigeria auf dem Land lebt, die in Malaysia auf dem Land lebt? Eine Frau, die eine Schulbildung genossen hat, die letztendlich davon abhängig ist, ob ihre Familie ihr Gutes will oder nicht. Das heißt, ganz viele Faktoren sind letztendlich ökonomische. Und aus meiner Perspektive bietet der Islam, das alles, was wir unter Islam verstehen, also Islam als Diskurs, ganz viele Bilder, Ideen, Symbole, derer man sich bedienen kann, um die Position zu legitimieren. Und wie gesagt, meine Position ist tatsächlich an der Stelle, dass es, wie gesagt, aus strategischen Gründen, es gibt Veränderungen. Also wenn wir uns anschauen, wie in verschiedenen Ländern Zugang zum Beispiel zur Gesundheitsvorsorge ist oder die Stellung von geschiedenen Frauen und so weiter, hat sich natürlich viel verändert. Es ist aus meiner, ich rede jetzt aus einer westlich feministischen, säkularen Perspektive, ist natürlich noch längst nicht genug. Und ob die Entwicklung so weitergeht, weiß kein Mensch, wenn man sich die weltpolitische Lage anschaut. Aber wir sehen auch, es wird ja immer wieder so gesagt, dass in vielen Ländern, Kontexten Islam als Identitätsmarker zunimmt, dass die Leute sich wieder verstärkt über ihre Religion definieren. Und auf diesem Markt tummeln sich einfach ganz, ganz viele. Und es ist auch, manche Frauen gehen in islamistische Bewegungen, weil sie sagen, da können sie schneller was reißen als in jeder konservativen Moschee. Ne? Also auch das beobachten wir, dass Frauen sagen, bei den Muslimbrüdern wird öfter über Sexualität geredet als in jedem angeblich säkularen ägyptischen Haushalt oder so. Das heißt, die Grenzen sind nicht so klar. Es ist nicht so klar, wie wir uns aus einer, also ich rede jetzt mit wir, meine ich die Leute hier, die sich als Nicht-Muslime definieren, wie wir das beurteilen, je nachdem, wo wir stehen, wie wir den Feminismus für uns definieren. Und auch für Muslime ist es eben tatsächlich sehr schwer, weil sie erstmal für sich klären muss, welche Relevanz messen sie der Religion überhaupt in ihrem Leben bei, dann was sind die Quellen, aus der sie diese Religion irgendwie ableiten und für welche Form entscheiden sich die irgendwie zu interpretieren. Und das Bild ist groß und bunt und chaotisch. Und wie man, wie gesagt, wo sich das in den nächsten Jahren hin entwickelt, weiß kein Mensch. Ich habe jetzt genau das getan, was ich auch wollte, nämlich also ein bisschen auf so eine Gedankenreise mitzunehmen. Es gibt ganz viele Aspekte und man hätte jetzt über sehr viele Aspekte noch ausführlicher reden können, egal ob es jetzt um die Polygamie geht oder um Sexualität innerhalb der Ehe, die Stellung unverheirateter Frauen und so weiter und so fort. Das Problem ist, das Thema ist riesig. Ich habe versucht, jetzt ganz viele Themen so im Kleinen mal anzuschneiden, zu zeigen, von wie vielen Seiten man das sehen kann. Das ist sicher ungenügend. Wir haben hier noch diesen schönen Büchertisch, wo Sie zu allen möglichen Aspekten noch weitere Literatur finden. Was auch für diejenigen von Ihnen, die gerne doch mal im Internet rumgoogeln, es gibt auch ganz viele tolle Blogs zu den Themen. Also wer auf Englisch natürlich wesentlich mehr als auf Deutsch, aber wenn man da rumsucht, da findet man auch viele Berichte von jungen Frauen, wo sich auch Frauen austauschen. Und man findet auch, also natürlich muss man immer gucken, wo man da landet, ne? Aber also es gibt da, also man findet wirklich ein buntes Bild. Und jetzt bedanke ich mich erstmal bei Ihnen und freue mich auf Ihre Fragen.